Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Radsport-Podcast für absolute Beginner mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Ah, das ist sehr gut. Ich würde sagen, der Podcast, der so alt ist wie der letzte Hit von Oasis, aber ich glaube, ganz so weit müssen wir nicht zurückgehen jetzt.
Ich wollte damit mit dem Intro nur noch einmal beweisen, dass ich auch Hip-Hop gehört habe. Und letztes Mal bei Anna Kofler und Lukas Kienreich habt ihr gedacht, ich hab's dann super Insider-Schmäh, dass nämlich Füchse keine Rudeltiere sind. Ich hab's natürlich schon verstanden. Ich wollte mich nur nicht blamieren und in der Sendung vielleicht irgendwas Falsches sagen. Ich hab das daheim nochmal kurz gecheckt, aber natürlich weiß ich Bescheid.
Sehr gut, ja. Und thematisch passend, weil wir haben uns heute überlegt, wir werden über unsere allerersten 24-Stunden-Rennen berichten. Und ja, also der Rosi hat das vorgeschlagen, ich habe die Idee großartig gefunden und jetzt sitzen wir da.
Ja, und wir können in Rosi gerne nochmal ein bisschen aufs Korn nehmen, weil die Frage, die quasi ob jetzt verpönt ist, nämlich wie bist du eigentlich zum Radlfahren gekommen, die können wir heute uns gegenseitig stellen.
Sehr gut, ja.
Ja, ich glaube, das könnte echt ein ganz, ganz netter Rückblick sein, weil gerade wenn du jetzt hörst, Christoph Strasser, Race Across America Sieger, Weltrekordhalter und so weiter und so fort, denkt man sich, der war seit jeher ein Profi und der ist, was weiß ich, mit dem besten Radl auf die Welt gekommen und seit jüngsten Jahren nur am Radl gesessen. Das stimmt überhaupt nicht. Wir werden das heute ein bisschen beleuchten, wie eigentlich so der Weg angefangen hat und dass es bei uns allen ganz, ganz einfach und rudimentär mit ein bisschen Radlfahren angefangen hat und daraus dann irgendwie eine große Leidenschaft entstanden ist.
Ja, du hast ja dein erstes 24-Stunden-Rennen irgendwie viel mehr präsent, weil du zumindest das eine Foto in deinen Vorträgen recht gern herzeigst. Ich weiß nicht, ob es in der aktuellsten Version auch so ist. Bei mir, ich habe jetzt richtig graben müssen in meiner Erinnerung und in meinem Fotofundus, aber ich habe es gefunden.
Wie können wir das sehen? Also, ich kann es dann in die Story posten auf Instagram und du kannst es bitte auch in deine Story posten, aber wir wollen natürlich wissen, wie das ausschaut und wenn es von einem 36-Gefühl mein entwickeltes Foto ist, dann mach es bitte ein Handyfoto davon.
Ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe das Glück gehabt, dass auch damals schon die Sportografen am Start waren, also ich habe richtig coole Fotos von meinem ersten Auftritt.
In welchem Jahr war das?
Mein erstes 24-Stunden-Rennen und ich habe lang mit mir gehadert, ob das zählen sollte, weil es war ein Staffelauftritt, aber ich habe mich dafür entschieden, dass es zählt. Das war 2008 bei der Kraftwerk Trophy und zwar in Donnerskirchen im Burgenland.
Das ist doch das, oder, wo es eh Fotos gibt, wo wir beide oben sind.
Ganz genau, ja. Da warst auch du am Start. Und das ist sehr lustig. Ich habe jetzt im Internet Archive gesucht. Und falls wer ein bisschen was übrig hat, spendet es vielleicht ein bisschen fürs Internet Archive, dass sie sich besser gegen Hackerangriffe schützen können. Das ist wirklich eine wertvolle Ressource. Und ich habe alle Ergebnislisten gefunden von 2002 bis 2012. Bis zur letzten Austragung, außer die aus dem Jahr 2008.
Ja, Internet Archive ist doch diese Plattform, oder, wo du von allen Webseiten, die es längst nicht mehr gibt, noch irgendwie sowas wie Screenshots oder so einfach Archive findest. Du kannst auf Webseiten, die seit 10 Jahren offline sind, noch irgendwie zugreifen.
Ganz, ganz genau, ja. Und leider, die Ergebnisliste von 2008, die bleibt verschollen. Nicht die vom 12-Stunden-Solo-Rennen, die habe ich gefunden, da hat ein gewisser Christoph Strasser gewonnen, aber die 24-Stunden-Teamwertung, die ist verschollen gegangen. Aber ich habe ein Foto beweist, dass unser Team damals Zweiter geworden ist.
Wie alt warst du damals?
21. Also jetzt weiß ich nicht, meine Kopfrechenkünste jetzt so schnell.
Ich kann dir helfen. Sag mal bitte, wann du geboren bist.
87.
Ja, dann ist 21 Jahre ein guter Tipp.
Guter Tipp, ja. Genau, junge 21 und genau, das war mein erstes 24-Stunden-Rennen in einer Viererstaffel und es war eine Staffel mit Sevi Zotter, späterer Ram-Sieger, mit Martin Orthacker, mit dem Sieg, später dann Teamchef vom Sevi beim Ram-Sieg und dem Norbert. Und wir vier haben unter anderem auch gesagt, da bei dem 12-Stunden-Rennen, da fährt der Strasser mit, der Sevi und du, ihr wart ja schon in Kontakt, ihr habt euch schon gekannt, eventuell geben wir ihm ein bisschen einen Windschatten. Und das hat sich dann aber anders herausgestellt, du hast uns Windschatten gegeben.
Ja, ich war 2008 schon richtig gut drauf, da habe ich die Ram-Quali sogar schon geschafft gehabt und das war eigentlich ein Jahr vor meinem ersten Ram. Und ich habe aber auch noch ein bisschen schmerzhafte Erinnerungen an dieses Rennen, weil ich habe da einen Sturz gehabt. Es war nämlich nicht so, dass ich immer euch Windschatten gegeben habe, sondern das war vielleicht phasenweise, wie der Sevi auf der Strecke war, ist er vor mir gefahren und es hat ein paar, ich glaube, 2 oder 3 so Wellen gegeben auf dem Kurs, also so Tempo 30 Schweller oder so, also so irgendwie so Bodenwelle. Und da war ich auch mal ein bisschen unaufmerksam, war ganz knapp hinterm Sevi seinem Hinterrad und bin dann irgendwie mit seinem Hinterrad touchiert und habe mich ja richtig unangenehm auf die Goschen kaut, wie man in der Steiermark sagen. Also ich bin einfach gestürzt, das war nicht ganz schlimm, ich habe ein paar Abschürfungen gehabt, bin dann weitergefahren, war dann noch richtig, da habe ich einfach gemerkt, da sind irgendwelche Hormone im Körper gerade im Umlauf und ich habe dann am Schluss nochmal richtig gut Gas geben können, durch das, da war ich nochmal so richtig aufgebauscht und aufgepusht, aber an und für sich war das ein bisschen unangenehmer in dem Moment. Wir wollen jetzt aber nicht zu sehr in den Anekdoten schwelgen, sondern eigentlich wollen wir ein bisschen erzählen, wie wir uns auf das Ganze vorbereitet haben. Also du hast jetzt 2008 im Viererteam. Wie viel bist du davor gefahren? Welche Erfahrungen hast du schon gemacht?
Also ich kann es da gar nicht sagen. Also es war überhaupt kein strukturiertes Training. Ich habe kein Garmin gehabt. Ich habe so einen alten Fahrradcomputer gehabt, der einfach nur die Kilometeranzahl angezeigt hat und das nicht so genau. Ich bin einfach gern und viel, was auch immer man unter viel versteht, Rad gefahren. Ich war zu dem Zeit auch schon Fahrradbote und bin einfach, so bin ich auch überhaupt reinkommen, so bin ich überhaupt zu den 24-Stunden-Rennen gekommen, weil es hat eine Veloblitz-Staffel gegeben und die haben mich mehr oder weniger rekrutiert. So bin ich dort gelandet.
Weißt du noch, wie das Rennen für euch gelaufen ist im Sinne von Wechseltaktik? Habt ihr ja stündlich gewechselt? Habt ihr jede Runde gewechselt? Die Runde war ja relativ kurz, ich glaube so 10, 15 Minuten oder so.
Es war ungefähr um den Dreh, ja. An die genaue Wechseltaktik kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, dass ich in der zweiten Nachthälfte 3 oder 4 Stunden geschlafen habe. Also ich nehme an, dass wir rundenweise oder 2 rundenweise gewechselt haben und ich glaube, wir haben uns dann die Nacht in die erste und in die zweite Hälfte aufgeteilt, wo dann jeweils 2 schlafen gegangen sind und die anderen 2 weitergefahren sind.
Du, mir fällt jetzt noch ganz was Wichtiges ein. Ich habe diese Bilder, die du ansprichst, auch vor meinem inneren Auge. Ich habe sogar auf meiner Festplatte gespeichert, die jetzt in 10 Sekunden vor mir, weil ich ein recht gutes System habe in meine Fotoarchive. Die Fotos, du musst jetzt nämlich das Bikeboard verteidigen. Bikeboard.at ist seit jeher, vor den sozialen Medien war das geilste Forum. Die haben jetzt immer noch ein super Forum, wird nicht mehr so häufig frequentiert, nachdem es irgendwie andere Plattformen auch gibt, wo man Kommentare hinterlassen kann. Aber die haben immer die besten Fotografen gehabt. Das war Vorsportograf. Und ich weiß es noch ganz genau, der No Pain war immer so der, ich habe ihn so in Erinnerung als Chef, also der hat irgendwie das geleitet, ich glaube nicht er alleine. Und der No Sane, sie haben immer so lustige Künstlernamen eigentlich gehabt, so ähnlich wie bei Veloblitz alle so Botennamen haben. Der No Sane hat immer diese grandiosen Fotos gemacht mit Beleuchtungs- und Blitzanlage in der Nacht. Da gibt's super coole Nachtfotos, wo man so um die Ecken einbiegen, um die enge Kurven fahren. Und die Fotos sind wirklich großartig. Und irgendwann, viele Jahre später, ist dann Sportograf mit einem automatisierten System gekommen. Und die haben dann natürlich quasi die Welt der Sportveranstaltungen ein bisschen erobert als Eventfotografen. Aber Bikeboard halt immer noch absolute Top-Plattform und ich lese es immer wieder gern, weil sie echt coole Reportagen haben und einen sehr lustigen und pointierten Schreibstil. Das war jetzt gerade eine Gratis-Werbung, merke ich, aber Bikeboards hat es sich echt verdient, das sind super.
Ja, dem kann ich nur zustimmen und die enge Kurve, die du ansprichst, an die kann ich mich auch sehr gut erinnern, weil ich in der ersten oder zweiten Runde in der großen Gruppe die enge Kurve ein bisschen zu optimistisch genommen habe und nicht das Bein innen hoch, sondern einfach durch die Kurve durchgetreten habe. Und dann bin ich mit der inneren Kurbel unten auf so einer Art Gehsteigkante hängen geblieben. Hat es mich kurz ausgehoben, aber ich bin nicht gestürzt. Und diese Kurbel hat über viele Umwege den Weg auf mein aktuelles Stadtrad geschafft. Und jedes Mal, wenn ich diesen Kratzer sehe unten oder diese Abschürfung, werde ich sehr gerne an mein erstes 24-Stunden-Rennen erinnert.
Welches Radl hast du damals gehabt?
Ich habe gehabt ein Feld T23. Das war eigentlich ein Triathlonrad, so eine Mischung aus Zeitfahrrad und Rennrad. Es war wahrscheinlich unter den heutigen Standards UCI-konform, aber es war schon eigentlich der Ursprungseinsatzzweck war der Triathlon, aber ich habe das beim lokalen Radgeschäft gekauft, ich habe das gesehen, das hat mir extrem gut gefallen. Wahrscheinlich, jetzt im Nachhinein betrachtet, war es mir eine Nummer zu klein, aber ich war ja noch jung und beweglicher, da ist das schon gegangen.
Ja, mir kommt es schon vor, dass das schon ziemlich modern war, was du da für dein erstes Radlrennen gehabt hast.
Ja, ich glaube, es hat auch einen Carbon-Hinterbau gehabt. Ich glaube, das Rahmendreieck war aus Alu und die Gabel und der Hinterbau war schon aus Carbon und natürlich klassisch Felgenbremsen und es hat schon standardmäßig einen Aufleger gehabt.
Standardmäßig ein Aufleger, das klingt super.
Also es hat schon einen normalen Rennradlenker gehabt, aber ich habe es gekauft mit Auflieger und dann war der natürlich schnell montiert und schnell herunten. Das war eigentlich für den Einsatzzweck, den ich dann auch benutzt habe für 24-Stunden-Rennen und erste Ultra-Erfahrungen, war es eigentlich super, dass der schon drauf war.
Wie würdest du dich selber bei deinem ersten Langstrecken-Event quasi einstufen, wenn wir sagen, eins ist absoluter Beginner, wieder jetzt kurzer Link zum Intro, und zehn ist Vollprofi?
Also, sagen wir so, körperlich habe ich unglaublich viel Potenzial nach oben gehabt, aber dadurch, dass ich eben mit Sevi und mit Martin zwar schon sehr erfahrene Leute an meiner Seite gehabt habe, mit viel Erfahrungen in 24-Stunden-Rennen und auch in Staffelrennen, war ich relativ gut vorbereitet. Es hat natürlich auch geholfen, dass 24-Stunden-Rennen in einer Staffel auf so einem kleinen Rundkurs vergleichsweise wenig Aufwand ist und man wenig Ultra-Erfahrung dafür braucht, dass man das relativ schnell verstanden hat und das relativ einfach funktioniert. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich, was das betrifft, tatsächlich schon mit 5 oder 6 am Start gestanden bin.
Ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen was von mir. Ich war 20, als ich bei meinem ersten Radmarathon mitgefahren bin und das war in Fonsdorf in der Obersteiermark ein 24-Stunden-Rennen und wir wollten ursprünglich ein Viererteam bilden mit Freunden und Schulkollegen. Und es ist dann aber nicht zustande gekommen. Wir sind im Endeffekt nur zu zweit übergeblieben und ich weiß es noch ganz genau, es waren 35 € Startgeld. Und ja, es war mitunter deswegen, dass wir gesagt haben, hey, das Startgeld für die Staffel wollen wir nicht verfallen lassen, wir probieren es einfach beide solo. Der Tommy und ich sind dann im Prinzip solo gefahren und ich habe dort wirklich null Ahnung gehabt von dem Ganzen. Ich weiß nur, ich habe irgendwann im Fernsehen Berichte gesehen über das Race Across America und haben mir gedacht, hey, der Sport ist ja absolut genial. Also Abenteuer und Radlrennen kombiniert. Tour de France hat mich nie so gefesselt, aber so die Ram-Berichte, die waren einfach irgendwie super spannend. Und dann ist in diesem Jahr 2002 der Wolfgang Fasching als Race Across America-Sieger groß in den Medien gewesen. Das war im Juni. Und im August war dieses Rennen und da war der Wolfgang Fasching dabei als, unter Anführungszeichen, Star oder als Prominenter. Der hat dort, glaube ich, einfach nur zum Spaß mit entweder Familienmitgliedern oder Betreuern auch ein Viererteam gebildet. Ich glaube, er hat es nicht ganz ernst genommen, aber er ist einfach mitgefahren und es war natürlich in der Schlagzeile im Vorfeld und für mich auch ein Punkt, weil ich mir gedacht habe, hey, ich kenne ihn überhaupt nicht, ich habe noch nie gesehen, ich habe nur über ihn gelesen, aber wenn so jemand da dabei ist, das wäre schon sehenswert. Und dann hat es diesen Prolog gegeben von einem Einkaufszentrum, von einem großen Sportgeschäft, ein paar Kilometer entfernt, sind dann alle Leute gemeinsam zum Start hingefahren, so eine Stunde bevor es losgegangen ist. Und da ist der Wolfgang Fasching neben mir gestanden und ich mir dachte, bist du wahnsinnig, der Ram-Sieger, dreifacher Ram-Sieger, der steht neben mir und der ist jetzt nicht einmal größer oder muskulöser, sondern der ist einfach ganz normal. Und das war irgendwie so ein arger Moment und dann ist irgendwie das Rennen losgegangen und das war wirklich das erste Mal, dass ich überhaupt beim Radlrennen mitgefahren bin. Ich habe Laufhosen angehabt, T-Shirt, das war aber ein T-Shirt von Löffler, also mit so Funktionsmaterial, aber mit Polo-Kragen und Reißverschlussfuhren, also wirklich so ein Polo-Sportleiberl und ein Baseball-Kapperl habe ich aufgehabt. Damals war noch nicht Höhenpflicht und ich habe noch keinen Helm gehabt. Und ich bin mit dem Mountainbike gefahren, das ich von meinem Opa zur Firmung gekriegt habe, als ich 14 Jahre gewesen bin. Natürlich mit Mountainbike-Reifen und es war aber Straßenkurs. Und das war wirklich echt, ich bin einfach irgendwie gefahren. Ich weiß nur, das war ein Katarga Mountainbike mit 3x7 Gängen, hat eine V-Brake gehabt, das war ziemlich modern und ich glaube, es war sogar die, jetzt muss man schnell helfen, wie heißt bei den Mountainbikes die Gurteschaltung? XTR?
Puh, ich glaube sowas, ja.
Ja, weil Multegra und Dura ist Rennradler, aber es war relativ gute Komponenten drauf. Es war halt natürlich ein kompletter Stahlrahmen oder Alu, ich weiß nicht, auf jeden Fall kein Carbon. Und da bin ich halt einfach ein paar Runden gefahren. Da gibt's dann so Fotos, wo ich mit einer Wurstsemmel im Mund fahre und ich habe halt einfach das gegessen, was es bei den Ladestationen gibt. Und das, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da zu essen und trinken gekommen bin, ob es da schon Betreuer gegeben hat, weil die Jahre danach bin ich dann zu so einem kleinen Radlverein in der Region dazugegangen und da waren dann immer mehrere Leute, die mitgefahren sind und da hat man sich gegenseitig unterstützt und vom Streckenrand was zum Essen kriegt. Das war der RC Napiak damals, Napiak Mondi. Und trotzdem war es jetzt so, dass ich bei meinem ersten Mal, ich bin einige Runden gefahren auf diesen 5 Kilometer langen Rundkurs, dann bin ich 8 Stunden schlafen gegangen und bin am nächsten Tag wieder ein paar Runden gefahren und ich weiß einfach nur, es war absolut faszinierend zu sehen, dass es Menschen gibt, die Tag und Nacht Radl fahren ohne Pause. Es hat ein paar Einzelstarter gegeben, die einfach durchgefahren sind. Und das mit eigenen Augen zu erleben, das habe ich so faszinierend gefunden. Das war einfach der Wahnsinn schlechthin, dass Menschen das schaffen können und das aushalten können. Das war echt so der Funke, wo für mich so die Begeisterung für das Ganze erst entstanden ist. Also wirklich, ich bin das erste Rennen gefahren, bevor ich überhaupt gewusst habe, dass ich das überhaupt eigentlich fahren will, weil in Wirklichkeit wollte mir ein Team bilden.
Ja, das, was du sagst, das kann ich total nachvollziehen. Das kann immer so in beide Richtungen losgehen. Wenn man dann so jemanden sieht, bei mir damals war als Solofahrer, als 24-Stunden-Solofahrer, unter anderem der Franz Venier am Start mit Zeit vor Helm jedenfalls. Ich weiß nicht, ob mit Zeit vor Rad und mit Scheibe, ich glaube. Und der hat mich unglaublich beeindruckt. Der hat einfach 24 Stunden keine Miene verzogen. Ich habe den einmal kurz aus dem Sattel gehen gesehen, hat er sich einmal kurz den unteren Rücken durchgestreckt. Und dann ist er diese 24 Stunden durchgefahren. Und es war unglaublich beeindruckend, das zu sehen. Und das kann natürlich einerseits, so wie bei dir, unglaublich inspirieren. Es kann aber auch einschüchtern. Und ich war da so irgendwo genau dazwischen, wo ich einerseits gedacht habe, boah, das ist schon ziemlich cool. Und andererseits ist Wahnsinn, da. Das ist ja nicht menschlich.
Ich habe leider jetzt meine Ergebnislisten nicht mehr gefunden. Irgendwo gibt es noch den Papierausdruck. Ich habe einige Mappen mit alten Aufzeichnungen, wo ich noch händisch jeden Tag eintragen habe, wenn ich trainieren gewesen bin. Und irgendwo liegt ausgedruckt noch, wahrscheinlich so vergilbt, irgendwie die Ergebnislisten von Fonsdorf 2002. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 440 Kilometer geschafft habe, was jetzt gar nicht so schlecht ist. Und trainiert habe ich im Vorfeld, das war mein Zivildienstjahr und da habe ich bei meinen Eltern gewohnt, das ist 15 Kilometer entfernt von meinem Schul- und Zivildienstort gewesen. In Graubart und Knittelfeld hat sich das abgespielt und da bin ich halt eigentlich im letzten Schuljahr bin ich öfters einmal mit dem Radl in die Schule gefahren, das waren dann doch 30 Kilometer am Tag und am Wochenende hier und da auf unseren Hausberg, aufs Graubart-Eck. Ja, das war es eigentlich mit dem Training und erst nach dem 24-Stunden-Rennen habe ich mir gedacht, hey, eigentlich, warum fange ich nicht ein bisschen mehr zum Trainieren an und es ist doch erstrebenswert, ein bisschen besser zu werden und vielleicht kann ich ja irgendwann mal 24 Stunden durchfahren. Und im Nachhinein erst habe ich mir meine Ausrüstung ein bisschen zugelegt. Ich habe dann Slicks aufgegeben aufs Mountainbike, was man jetzt wahrscheinlich als Gravel-Reifen fast durchgehen lassen könnte.
Hängt vom Gravel ab, ja.
Und dann hat es von einem meiner besten Freunde ist der Papa, der ist sehr viel Radl gefahren und sehr gut Radl gefahren und der hat eines Tages, so wie dann die Geschichte halt gehört, der ist 160 Kilometer Radlrunde gefahren im Training und zwar über den Obdacher Sattel, über die Pack und dann übers Gaberl. Und ich habe mir gedacht, das ist unglaublich und das habe ich dann auch versucht und ich bin dann wirklich einmal diese große Runde trainieren gewesen und habe unterwegs im Anstieg auf die Pack jemanden getroffen, der war richtig gut ausgerüstet mit Rennradl und Radlgewand und allem und der hat mir erzählt, dass er Radlmarathons fährt. Und ich habe mir gedacht, bitte, was soll das sein? Ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass es einen Radmarathon gibt. Und ich glaube, das hat es Anfang der 2000er wirklich noch nicht so viel gegeben wie heute. Ich habe nur gewusst, es gibt einen 42 Kilometer Lauf, aber nicht, dass es Radmarathons gibt. Und dann habe ich gefragt, ja, wie lang die sind. Ich habe mir gedacht, das ist auch so eine fix definierte Länge. Und dann habe ich erfahren, dass es da unterschiedliche gibt und 150 bis 200 Kilometer lang. Und ich habe gedacht, bist du wahnsinnig, sowas möchte ich mal mitfahren, das ist ja echt cool. Und ich habe mich dann irgendwie angemeldet für die Tour de Mur. Das ist, die Mur ist ja der längste Fluss in der Steiermark. Die entspringt an der Grenze von Salzburg zur Steiermark. In Mur mit stummen H geschrieben. Und dann kommt man durch Tamsweg durch die Obersteiermark.
Werbung. Flo, warte mal kurz. Wir haben jemand in der Leitung. Ich glaube, der Philipp Keider. Sieger vom Race Across America ist da.
Was? Der Philipp Keider?
Hallo Straps, hallo Flo. Ja, ich habe mir gedacht, ich hupfe mir einen Sprung bei euch noch im Podcast ein, weil ich habe was Cooles für euch mitgebracht. Ich habe mir gedacht, ihr müsst es sicher gescheit vorbereiten für nächstes Jahr. Und da habe ich ein sehr cooles Rennradlcamp für euch vom 2. bis 6. September.
Das klingt ja voll gut. Das ist ein richtig guter Auftakt in die Saison oder ein guter Ausklang der Saison. Wo findet denn das Ganze statt?
Das Ganze findet in Leogang statt, in Salzburg und wir nächtigen im Krallerhof.
Radlfahren, gut und schön, damit kennen wir uns ja auch aus, aber was können wir sonst noch machen, wenn wir da dabei sind? Gibt es was Gutes zum Essen? Gibt es ein bisschen Freizeitprogramm? Was steht am Abend an?
Also Essen steht natürlich an oberster Stelle. Sie ist funktional, sie ist nährstoffreich. Und apropos Essen, ich bin Axel Dinse mit an Bord, seines Zeichens Ernährungswissenschaftler. Und der erklärt uns genau, wann wir was am besten essen. Und Freizeit, dafür ist auch gesorgt. Wir haben am Abend spannende Vorträge, einen super Austausch, Filme. Außerdem gibt's Yoga mit Axel. Und Regeneration steht am Krallerhof, nämlich ganz im Vordergrund, weil es ein Longevity-Hotel ist. Und es gibt eine Rotlichttherapie, eine Kältekammer, eine HIIT-Sauerstofftherapie und einen riesengroßen Spa- und Wellnessbereich.
Wenn ich da jetzt unbedingt dabei sein möchte, wo kann ich mich anmelden?
Anmelden kannst du dich unter www.krallerhof.com und da würde ich ein bisschen Gas geben, weil die Plätze sind auf 8 Stück begrenzt, weil wir uns wirklich um jeden Teilnehmer gescheit kümmern wollen.
Und wenn ich Karal habe, dann komme ich nur zum Wellnessen?
Ja, wäre Alternative, aber keine Sorge, wir haben Scott-Testräder mit an Bord. Es gibt eine super Kigo-Flasche, damit ihr super sauber trinken könnt. Und es gibt Carbs von No Carbs No Glory, also es hat es rundum versorgt.
8 Plätze ist nicht viel, das heißt schnell sein, anmelden und dabei sein.
Werbung Ende.
Dann fahrt man eben durch Knittelfeld, Graubart, Bruck an der Mur bis hinunter nach Bad Radkersburg und da unten ist das Ziel. Und für das habe ich dann echt ein bisschen mehr trainiert und das waren 340 Kilometer. Da bin ich mit dem Auto hingefahren, habe das dort stehen lassen, bin die Tour de Mur mitgefahren, war völlig fertig und war immer nur im Windschatten und habe mir gedacht, unglaublich, da gibt's Leute, die einfach fuhren Windschatten geben und die mit über 30 km/h den halben Tag dahin fahren. Und dann hat es einen Bus-Service gegeben, wieder retour von unserem Radlclub aus und am nächsten Tag oder am übernächsten Tag bin ich quasi mit dem Rad wieder Richtung Salzburg gefahren, um das Auto abzuholen.
Sehr cool, dass das bei dir so eine irgendwie lineare Entwicklung genommen hat. Bei mir war das ja irgendwie komplett random. Ich bin mit 14, 15 sowas Mountainbike-Rennen gefahren. Die steirische Meisterschaft in Stadeck natürlich. Dann bin ich immer schon viel und gern Rad gefahren. Dann habe ich mir irgendwann mit 19, 20 zur Matura dieses Rennrad gekauft. Das hat damals richtig viel Geld gekostet. Das waren 1300 Euro in 2006, 2007 Geld. Das ist richtig viel. Und bin dann Fahrradbote geworden. Da bin ich natürlich nicht mit dem teuren Rennrad gefahren, sondern zuerst mit dem Mountainbike und dann, wie es natürlich gehört, standesgemäß mit einem Fixie. Davor noch mit einem alten Stahl-Rennrad, dem gleichen Giant, mit dem du jetzt noch herumfährst. Und dann ja bin ich übers Fahrradboten, übers Veloblitzen da reingekippt und eben zuerst diese 24-Stunden-Staffel und dann hat es irgendwie immer jährlich immer irgendwas gegeben, eine Veloblitz-Staffel bei fast jedem 24-Stunden-Rennen. Und ja, irgendwann bin ich dann einmal solo zuerst ein paar Mal bei 12-Stunden-Rennen am Start gestanden.
Ja, bei mir hat sich das dann so entwickelt, dass ich halt auch diese Mountainbike-Marathons gefahren bin, die Top-6-Serie. Kannst du dich an die erinnern?
Ja, die gibt's immer noch.
Ja, die war damals relativ populär und wahrscheinlich auch die einzige in der Größenordnung. Also da hat es eben 6 Veranstaltungen gegeben, unter anderem einen der 6 Marathons in Klein-Lobming. Das war eben auch bei mir gleich in der Nähe. Und das war damals halt schon so, wenn du mit Leuten geredet hast, ja, wenn du in Klein-Lobming mitfährst, dann bist echt irgendwie zäh und dann das zählt richtig, was tut. Da hat es die kurze und die lange Strecken gegeben. Und ich mich dann eben alles nach meinem ersten 24-Stunden-Rennen, aber diesen Marathons angemeldet, natürlich nicht bei allen 6, weil das wäre viel zu aufwendig gewesen, aber zumindest einmal da in Klein-Lobming und ich glaube beim ersten im Jahr. Und das waren meine Erfahrungen am Mountainbike, warum ich dann eigentlich zum Mountainbiken aufgehört habe. Weil ich habe immer Stürze gehabt, ich bin richtig schlecht bergab gefahren, ich bin aber immer ins Ziel gekommen und einmal bin ich wirklich Vorletzter gewesen. Ich habe nach einem Sturz, der Lenker war verbogen, die Gabel, also der Steuersatz war locker und ich bin als Vorletzter ins Ziel gekommen und in Klein-Lobming war es ähnlich, da habe ich auch einen Sturz gehabt, ich bin den Sattel abgerissen, also es war nur mehr das Gestänge vom Sattel oben und ich habe müssen die letzten 2 Stunden durchgehend im Stehen fahren, weil ich nicht mehr mich hinsetzen habe können. Ich habe den Sattel in die Trikottaschen eingesteckt, weil ich ihn halt mitnehmen wollte und nicht irgendwo im Wald liegen lassen wollte und bin dann 2 Stunden im Stehen fertig gefahren, habe dann irgendwie 8 Stunden braucht und oder 9 Stunden, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war ich dann, glaube ich, dort auch einer der 5 Letzten im Klassement. Aber aufgeben habe ich nicht und irgendwann habe ich gedacht, hey, Mountainbiken echt, das Radl ist immer komplett dreckig. Meistens ist was kaputt. Du musst immer Service machen und pflegen und putzen. Das ist irgendwie überhaupt nicht cool. Und ich habe dann 2004 oder Ende 2003 zu meinem Geburtstag, das war der 21. Geburtstag, von meinen Eltern ein Rennradl gekriegt aus Alu mit einer Carbon-Gabel. Auch das hat eine 3x7 Übersetzung gehabt, also die Triple-Kurbel. Und es war, glaube ich, eine 105er Schaltung von Shimano. Und wie ich halt das erste Mal am Rennradl gesessen bin, habe ich das Mountainbike nie mehr angeschaut. Das war einfach sowas von uninteressant, weil es nicht weit kommst, weil es einfach in die Abfahrten das nicht genießen kannst. Und das Rennradl hat mich einfach so begeistert. Ich bin dann einmal einen Freund besuchen gefahren nach Kärnten, am nächsten Tag über den Großglockner drüber, einen Freund besuchen nach Salzburg und am vierten Tag, weil der dritte Tag war Pause, wir waren in Salzburg ziemlich furt, haben ein bisschen Party gefeiert und am vierten Tag bin ich dann von Salzburg wieder retour gefahren in die Steiermark mit Rucksack und es hat mich einfach so gefreut, dass du mit dem Rennradl relativ schlecht in Form trotzdem relativ weite Strecken fahren kannst, was mit dem Mountainbike nicht geht.
Ja, diese Faszination, die hat mich auch gepackt, aber nicht so in diesem Abenteuermodus, sondern ich bin früher mit meinem Mountainbike natürlich im lokalen Wald herumgefahren und wir reden da Anfang der 2000er, da hat es keine gebauten und legalen Trails gegeben. Und das meiste, was ich damals als Mountainbiken bezeichnet habe, das würde ich heutzutage eher, es wäre ideal zum Graveln. Also das waren wirklich ausgebaute, planierte Forststraßen und ganz, ganz wenige Single Trails, weil das halt wirklich verpönt war, da auf Wanderwegen herumzufahren. Aber ich bin dann ganz viel auf der Straße unterwegs gewesen mit dem Mountainbike. Einfach, weil mir das immer getaugt hat, schnell und weit zu fahren. Und das hat dann eben gedauert bis zu meinem ersten Rennrad und dann hat es mich richtig erwischt.
Weißt du noch, welches System du gehabt hast, also Radlcomputer oder Pulsgurt, wie rudimentär war das zu deinen Anfängen?
Also mein Papa hat gehabt ganz früh eine Uhr mit Brustgurt und Höhenmesser, eine Casio. Na, das ist die richtige Uhrenmarke, aber es hat ja da von diesen so Sportuhren auch gegeben mit so riesigen roten und blauen Tasten. Die hat man am Handgelenk tragen können und da hat es auch einen Adapter fürs Fahrrad gegeben und das, soweit ich mich erinnern kann, ich glaube, es hat da ganz rudimentäre GPS-Aufzeichnungen schon gegeben. Aber mein Vater hat die Uhr gehabt zum Laufen hauptsächlich und ich habe wirklich tatsächlich so einen klassischen Fahrradcomputer gehabt, der anzeigt die Geschwindigkeit und die gefahrenen Kilometer und die gefahrenen Kilometer Allzeit. Das waren die drei Dinge, die er anzeigt.
Die Jahreskilometer.
Und ich habe auf jedem Rad, also am Mountainbike, am Rennrad und am später dann am Botenrad, einen eigenen Computer drauf gehabt. Weil der war ja, da war nichts mit Wireless, sondern der war richtig ganz mit einem Kabel vom Lenker zur Gabel, zur Abnahme.
Und dann hast du unten den fetten Magnet in den Speichen gehabt, der ganz auf der richtigen Höhe sein muss, damit der pro Radl
Umdrehung. Genau, und wenn er sie leicht nur verdreht hat, dann hat er schon nur mal die halbe der Geschwindigkeit anzeigt.
Und du hast müssen immer abmessen, den Radumfang, damit du das richtig eingibst, weil wenn du einen falschen Umfang hast oder wenn du irgendwann einen Reifen wechselst oder wenig Luft drinnen hast, dann hat es nicht mehr gestimmt, dann hat es 2 km/h zu viel oder zu wenig anzeigt.
Ganz genau. Und mein ersten Garmin habe ich erst 2016 gekauft. Davor Also ich war davor nie irgendwie planmäßig, richtig trainingsmäßig unterwegs, sondern ich bin gefahren, wie es mir Spaß gemacht hat, wie ich Lust gehabt habe, wie ich keine Lust gehabt habe. Und ich habe das auch leider nicht so wie du und der Stindl-Tom in auf Millimeterpapier meine Kilometer aufgeschrieben.
Ich habe meine alte Trainingsmappen heute nochmal hergenommen. Ich habe mir wirklich immer eintragen. Ich habe dann, als ich das Rennradl gekriegt habe, also nachdem ich schon zweimal in Fonsdorf die 24 Stunden gefahren bin, unter Anführungszeichen zum Trainieren angefangen, das kann man jetzt vielleicht wirklich als Training bezeichnen, ich habe mir dann die Polaruhr gekauft und ich habe dann so richtig spaciges, extrem modernes Cockpit gehabt. Das hat mir so viel Spaß und Freude gemacht. Ich habe nämlich den Sigma Sportcomputer gehabt, mit dem Magneten, der die Geschwindigkeit und die Jahreskilometer anzeigt, und daneben habe ich die Pulsuhr gehabt, das hat mir den Puls anzeigt und ich glaube die Stoppuhr, und dann habe ich im Prinzip vier Zahlen nebeneinander gehabt, also ich habe vier Werte gleichzeitig gesehen, doppelt so viel, wenn du nur den Radlcomputer hast, und ich bin mir so richtig modern vorgekommen und das war echt die größte Freude, und trotzdem habe ich dann jede Trainingseinheit händisch eintragen in eine Mappe und habe immer wenn ich über 100 Kilometer gefahren bin, habe ich das mit einem Buntstift rot angemalt, damit es heraussticht. Das waren, wenn man so durchblattelt, so einmal im Monat über 100 Kilometer. Da bin ich vielleicht 15 Mal Radfahren gewesen. Und wenn man dann zurückblättert, so ein paar Monate weiter oder zum nächsten Jahr, bin ich dann schon irgendwie so wöchentlich einmal eine rote Einheit gefahren mit über 100 und dann hat es gelbe Einheiten gegeben, die waren über 200. Und zwei bis dreimal im Jahr hat es schwarze Einheiten gegeben, die wirklich schwarz angemalt mit drei Rufzeichen. Das war über 300 Kilometer. Und ich habe dann natürlich auch begonnen, weil ich ja Wissenschaft und Trainingswissenschaft immer schon super gefunden habe, die Polarpulsuhr einzuspielen auf dem Computer. Da hast du CD-ROM installiert, dann hast du die Polar-irgendwas-Trainingssoftware gehabt und das Gerät zum Übertragen der Daten war sowas wie eine Computermaus, die hast du mit so einem VGA-Kabel angesteckt und dann hast du die Uhr abgenommen vom Handgelenk und verkehrt hingelegt und die haben über Infrarot, das hat so lustige Geräusche auch noch irgendwie von sich gegeben, sind dann irgendwie die Daten von der Pulsuhr in den Computer überspült worden und wenn dann irgendwas sich bewegt hat, das hat irgendwas gezittert oder du bist aufgestanden und der Tisch hat gewackelt, dann ist die Übertragung abgebrochen, hast du nochmal müssen von vorne anfangen.
Ja, das kann man sich heutzutage fast nicht mehr vorstellen. Also ich habe jetzt auch vor meinem inneren Auge das Bild gehabt von dieser Uhr von meinem Vater, der hat das dann angesteckt an einem uralten Stand-PC mit Röhrenbildschirm und da wirklich ganz simple Grafiken mit einer roten und einer blauen Linie, die irgendwie Höhenmeter und Herzfrequenz anzeigt. Also es war wirklich ganz rudimentär. Bei mir das erste Mal richtig, also unter Anführungszeichen, Training habe ich gemacht in dem Winter, wo sich mein Vater einen Daumergometer gekauft hat. Der hat so einen kleinen Bildschirm gehabt und eine Pulsmessung an den Griffen und der hat so fix fertig vorgegebene Trainings gehabt mit so Pyramiden, wo sie automatisch die Watt ändern und man das einfach abfahren muss. Und da, als das Gerät neu war und bei uns im Haus herumgestanden bin ich einen Winter jeden zweiten Tag irgend so ein fertiges Programm gefahren, ohne zu wissen, was ich tue und auch ohne diese Watt wirklich vernünftig an meinen Leistungszustand anpassen zu können. Aber das war halt schon das, was man heutzutage irgendwie als Training fahren würde, also wirklich vernünftige Pyramiden oder High-Intensity-Intervalle oder längere Ausdauereinheiten, aber ich habe nicht gewusst, was ich tue. Und dass die Watt für mich halbwegs gepasst haben, das war reiner Zufall.
Ja, die Daumenergometer, die waren zu der Zeit ja da das absolute Top-Level. Ich habe dann auch irgendwann einen Daumenergometer gekriegt. Ich meine, das war viel, viel später, als ich schon wirklich gut unterwegs war. Das war einer meiner ersten Sponsoren, da habe ich quasi kostenlos so ein Trainingsgerät gekriegt. Und das war damals, wenn du einen Daumenergometer hast, dann hast du quasi, das war der Ferrari unter den Heimtrainern. Die Firma gibt es jetzt leider nicht mehr, aber das war damals schon eine echte Benchmark.
Ja, ich möchte nur daran erinnern, dass der Shep, ein gemeinsamer Freund von uns, seinen hegt und pflegt und noch immer im Keller stehen hat und auch tatsächlich noch manchmal damit fährt. Und ich muss immer so schmunzeln, wenn er dann auf Strava die Einheit kann er nicht hochladen, er gibt sie manuell ein und schickt dann das Foto von dem Daumenergometer-Display rein. Also ganz, ganz großartig.
Ja, vielleicht hat es damals bei Daumen nur eine Fax-Anbindung gegeben. Ich habe jetzt gewartet, Flo, dass du mir die Frage retour schickst, nämlich wie ich mich von 1 bis 10 eingestuft hätte bei meinen ersten Rennen.
Die Antwort hast du gegeben und ich wollte nicht redundant sein. Die Antwort ist ganz klar 0 oder minus 1. Das hast du ganz klar gemacht mit deiner Erzählung. Deswegen habe ich mir die Frage gespart.
Ja, wobei ich muss sagen, ich würde jetzt ein bisschen dicke auftragen in Wirklichkeit, weil ich war schon sportlich. Ich habe zwar bis 20 nicht wirklich Sport betrieben, also im Sinne von kontinuierlichem Training, aber ich bin schon immer wieder, also ich war glaube ich einfach fit und durchschnittlich sportlich in meiner Jugend. Also ich habe Fußball gespielt, da hat es zweimal die Woche Training gegeben, am Wochenende 90 Minuten spielen oder halt, also dann bei den Älteren war in der Kampfmannschaft, war es meistens eher Ersatzbank. Aber trotzdem habe ich zweimal in der Woche Fußball trainiert und bin auch zweimal zusätzlich eine Stunde joggen gegangen. Dann habe ich mal einen Sommer Tennis gespielt, ohne Trainer, einfach nur mit einem Tennisschläger und einer Saisonkarte, ein paar Mal halt am Nachmittag spielen gegangen. Und Wandern oder Bergtouren hat es immer wieder mal gegeben. Also ich war schon unfit, war ich nicht, aber ich bin natürlich nicht Radl gefahren in dem Sinn. Aber ich glaube, das ist etwas, was man gar nicht so schlecht einschätzen darf, wenn du einfach als Kind dich viel bewegst in allen möglichen Disziplinen, dann bist mit 20 einfach einmal rüstig beieinander.
Ja, also das ist auch, und ich möchte jetzt da nicht zu sehr in Felder bewegen, wo ich zu wenig Ahnung habe, aber ich habe da eine wissenschaftliche Studie genau dazu, zu dem Thema gesehen, inwieweit spezialisiertes Training sinnvoll ist, ab wann. Und der Sukkus war eigentlich, dass solange man sich in irgendeiner Form aktiv ist und bewegt, kann man mit der Spezialisierung eigentlich recht lang warten. Man muss nicht schon mit 13, 14 spezialisiertes Fahrradtraining machen oder Lauftraining oder Fußballtraining. Je technischer der Sport, natürlich, desto früher ist der Zeitpunkt, aber gerade sowas wie Radfahren, man sieht es ja jetzt noch immer wieder Quereinsteiger, die zwar vom Ausdauersport kommen, aber jetzt nicht spezialisierte Radfahrer oder Radfahrerinnen sind, also Skitourengeher, Skitourengeherinnen, Ruderer, Rudererinnen, die recht spät in einem hohen, vergleichsweise hohen Sportalter noch den Quereinstieg schaffen.
Ja, wir haben aber schon mit der Mona Mitterwalner in unserer Episode und mit der Nathalie Schneider drüber geredet, die beide halt Weltklasse Mountainbikerinnen sind, dass gerade so die technischen Abfahrten im Mountainbikesport zum Beispiel sehr wohl besonders gut erlernt werden, wenn du halt recht jung anfängst. Aber das ist eh genau das, was du sagst, wo es um Technik geht. Da ist es natürlich was anderes rein. Die Fitness und die Kondition kann man natürlich später noch spezialisieren. Wobei, wenn man heute anschaut, welche Kapazunder oder welche Kaliber aus dem Nachwuchs direkt zu den Profis kommen im Straßenrennsport, die halt mit 19, 20 Jahren absolut in der Weltklasse mithalten können, das ist schon irre. Das ist eine ganz, ganz arge Entwicklung, wo, glaube ich, die Faktoren zusammenkommen, keine sinnlosen Trainings nicht übermäßig trainieren, wo viele junge Talente oft verheizt worden sind durch die Philosophie jeden Tag 6 Stunden Grundlagenausdauer und wo du halt von vornherein schon wattgesteuert trainieren kannst und als Jugendlicher einfach einen perfekten Trainingsplan hast, das ist schon extrem arg, wie sich das alles entwickelt. Die Frage ist, ob das psychologisch und auf der menschlichen Ebene vielleicht nur gut ist oder ob dann irgendwann auch der Faktor kommt. Vielleicht hat man in jugendlichen Jahren ein bisschen das echte Leben verpasst oder so oder hat irgendwas versäumt, wenn du ja zu jung schon ein komplettes Profi-Umfeld hast. Aber das muss natürlich jeder für sich wissen. Das müssen oft auch die Eltern oder die Trainer wissen. Aber mir ist das zum Beispiel aufgefallen, viele meiner Freunde und ein ganz guter Schulfreund von
Werbung. Seitdem wir unseren Podcast gestartet haben, Flo, bin ich so richtiger Podcast-Fan geworden. Also ich habe mir jetzt einige Formate gefunden, wo ich echt immer wieder und sehr gern reinhöre. Und einer meiner absoluten Lieblingspodcasts ist Erklär mir die Welt von Andreas Sator.
Seitdem wir unseren Podcast machen, werde ich ständig auf genau diesen Podcast angesprochen und mir werden immer wieder Links geschickt, der Podcast wird mir immer wieder empfohlen und ich höre selbst wirklich gern rein.
Ich finde es halt echt super, weil ich meine, wir reden natürlich sehr viel übers Radlfahren, aber andere Themen sind ja genauso interessant und ich denke so für Allgemeinbildung und generell Wissen ist es super, wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert und Erklär mir die Welt bespricht sehr oft Themen aus Politik, aus Umwelt, Nachhaltigkeit, aus Wirtschaft, aus Weltgeschehen und der ist halt sehr gut recherchiert in einer sehr gut verständlichen Art und Weise und das Motto des Podcasts, dass er uns helfen soll, die Welt besser zu verstehen. Also zumindest bei mir gelingt es hervorragend.
Ja, also ich finde also die Themenauswahl extrem spannend, extrem vielseitig. Es sind immer wieder Themen dabei, wo ich gar keine Ahnung habe und es ist wirklich extrem zugänglich aufbereitet. Es sind so wirklich die Fragen, die ein Laie wie ich dann auch stellen würde oder die mich interessieren würden. Also es ist wirklich horizonterweiternd, würde ich es fast nennen.
Die 400. Folge von Erklär mir die Welt kommt jetzt am 23.06. online. Den Podcast gibt es seit 8 Jahren und das Jubiläum gehört gefeiert. Und eine Episode, auf die wollen wir ganz besonders hinweisen, weil ich glaube, die ist für alle, die Sitzfleisch mögen, auch sehr interessant.
Ja, und das wäre die Folgen Nummer 306. Erklär mir deine Radweltreise mit Tanja Villers. 400 Folgen sind wirklich viel. Straps, vielleicht kannst du deine Lieblingsepisode wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht irgendeine Episode, die dir irgendwie im Kopf geblieben ist, an die du dich gern zurückerinnerst.
Ich weiß es noch ganz genau. Es war 2023. Es war Frühling. Ich bin in Montenegro gewesen, Radl fahren und bin zwischen Niksic und Podgorica gefahren und habe mir eine Folge angehört über die Inflation. Das war 2,58 und seitdem habe ich verstanden, warum Inflation nichts Schlechtes ist, sondern warum es in einem gewissen Maß sinnvoll ist, dass Dinge mit der Zeit ein bisschen teurer werden.
Ich kann mich sehr gut erinnern an die Episode mit Franz Fieböck, österreichischer Astronaut. Und nachdem ich wie jedes Kind davon geträumt habe, Astronaut zu werden, habe ich mir das natürlich sehr, sehr gern angehört.
Zumindest Podcaster bist geworden.
Immerhin, ja.
Wir können euch den Podcast wirklich empfehlen und besonders
Erklär mir deine Radweltreise, Folge 306, überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Mir, der war super guter Radlfahrer bei den Junioren und in der Schülerkategorie, bin mir gar nicht sicher, wie die Bezeichnung jetzt heißt. Auf jeden Fall im Nachwuchs und später hat er dann einfach so ein bisschen die Freude verloren und dann ist halt Furtgehen und Party und so weiter interessant gewesen und bei mir war es irgendwie umgekehrt. Ich habe meine Partys gefeiert und später habe ich dann gemerkt, hey, eigentlich macht mir jetzt Radlfahren mehr Spaß und da war es meine Entscheidung. Ich bin niemals von Eltern oder von Trainern quasi da ein bisschen dazu hin angestachelt worden oder sogar hingeleitet worden oder unter Druck gesetzt worden, vielleicht sogar, dass ich jetzt irgendwie Sport betreibe, sondern ich habe immer noch jedes Jahr das Frequency Festival besucht. Ich kann mich noch erinnern, da waren Foo Fighters, Queens of the Stone Age, Oasis in einem Jahr, das war ein unglaubliches Line-Up am Salzburgring Und da war immer 24 Stunden Fonsdorf und als Belohnung, ich glaube 2 Wochen später, war dann halt 3 Tage Dauerparty beim Festival. Und das war echt super.
Jetzt hast du am Anfang deines langen Monologs hast du eigentlich das richtige Stichwort gegeben für die Frage, die ich stellen wollte. Da muss ich aber kurz was anders sagen. Ich bin am Salzburgring einmal ein 24-Stunden-Radrennen gefahren. Das war sehr spannend, also auf dieser Autorennstrecke. Aber meine Frage wäre gewesen, wann hast du deinen ersten Wattmesser gehabt?
Meinen ersten Wattmesser habe ich gehabt, nachdem ich das Race Across America gefahren bin. Ich bin das erste gefahren ohne irgendwas, also mit Polarpulsur und ich weiß nicht, welchen Radlcomputer ich gehabt habe. War nichts Aufregendes, weil mein erstes Wattmessgerät habe ich gekriegt von meinem Trainer damals, vom Dr. Rainer Hochgatterer, mit dem wir auch schon Episoden aufgenommen haben. Und das war für SRAM 2011. Da habe ich kurz davor von SRM, das war damals absolut das beste und teuerste und komplett unfinanzierbarste Leistungsmessgerät gekriegt. Mittlerweile ist ja fast auf jedem Radl schon eine Leistungsmessung drauf. Die meisten Hersteller haben das fix integriert in ihre Kurbeln. Damals war das wirklich, das hat 3.000-4.000 Euro gekostet. Und das habe ich halt quasi leihweise nutzen dürfen und bin dann, ja, ein paar Monate vor dem RAM damit gefahren und dann 2011, wo dann schlussendlich der erste RAM-Sieg gelungen ist, habe ich das erste Mal eine Wattmessung gehabt.
Ja, es ist total lustig, weil gerade vorher hat mir Instagram angezeigt, den ersten Prototypen vom SRM Ende der 80er, das war die Diplomarbeit vom Schweizer, Nachname ist Schoberer, in Vorname weiß ich jetzt nicht.
Schoberer Radmesstechnik.
Ganz genau.
Radmesstechnik SRM.
Genau, und der hat das revolutioniert. Also er hat Ende der 80er aus seiner Diplomarbeit ein Riesen-Business gemacht und es ist dann lang nichts passiert und dann ist es plötzlich riesengroß geworden. Also 2011 waren diese SRM-Geräte unfinanzierbar, unleistbar, sagst du, die haben mehr gekostet als wirklich Top-Radeln damals. Und 2016, 17, 18 habe ich meinen ersten Wattmesser gekauft für nur mehr 400 Euro. Also das ist dann wirklich zum Massenprodukt geworden.
Wann bist denn du das erste Mal ein Rennen gefahren, das quasi nicht 24 Stunden Rundstreckenrennen war, sondern von A nach B, also wie man es heute bezeichnen würde, ein Ultra-Rennen? War das der Glocknerman, über den wir eh schon ganz zum Podcast-Beginn gesprochen haben?
Ganz genau, ja, das war der. Und fragen wir jetzt nicht nach der Jahreszahl. Das
2010 muss das gewesen sein.
Ja, genau, kommt hin. Ich glaube 2010 und dann noch einmal 13, 14, 15.
Also ja, aber da haben wir uns ja auf der Strecke getroffen, wie ich das zweite Mal schon Glockner gefahren bin und du das erste Mal.
Genau, das. Und wir haben uns auch am Start getroffen. Da hast du mir einen Karton in Schuhe noch übergeben, den ich in der Woche vorher panisch bei dir in den Anfängen deines Webshops bestellt habe. Ich glaube, das ist noch einfach per E-Mail gegangen.
Ja, das war E-Mail-Weiterleitung und da habe ich im Jahr 7 Kisten in Schuhe verkauft und weiß ich nicht, sonst hat es eigentlich eh nichts gegeben und davon sind von 3 Leuten die Rechnungen nicht gezahlt worden und dann habe ich da E-Mails nachgeschickt, bitte zahlen und dann ist keine Antwort mehr gekommen und dann habe ich irgendwann ein Inkassobüro beauftragt, das hat auch nichts gebracht und dann, ja, das war mehr Verlustgeschäft, aber du hast mir das damals bezahlt, das war super.
Ich habe bezahlt, ja.
Ja, und ich weiß noch, ich bin 2004, also das war dann das dritte Mal in Fonsdorf, das dritte Mal 24 Stunden, ist dann wirklich zum Fixpunkt geworden für mich, da habe ich es dann wirklich geschafft, 24 Stunden durchzufahren, ohne Pause. Beim ersten Mal habe ich 8 Stunden geschlafen, beim ein Jahr später habe ich noch mehr 2 Stunden geschlafen und beim dritten Versuch bin ich durchgefahren und war dann sogar Dritter am Stockerl und das war eben das erste Mal mit Rennrad. Da habe ich dann ein Radl-Dress gehabt, das war ich bin halt mit T-Shirt gefahren und da war eigentlich dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, hey, dritter Platz, und relativ ein gutes Gefühl gehabt und ich mir gedacht, jetzt da ist der Moment, jetzt versuche ich ordentlich zu trainieren. Und dann habe ich angefangen seit 2005, also jetzt kommt dann für mich die 20. Saison, wo ich sage, ich würde wirklich so umfangreich trainieren. Da bin ich dann halt, ja, es waren dann sicher 20.000, 25.000 Kilometer im Jahr gefahren, hauptsächlich Grundlagen, immer noch ohne Wattmessung, ohne strukturiertes Training, halt richtig viel, da waren richtig viele Stunden am Radl und dann ist es halt mit 2005 losgegangen, da bin ich dann das erste Mal Race Across the Alps gefahren, das war das quasi das erste Rennen, wo es nicht 24 Stunden war und ja, dann hat das Ganze für mich so irgendwie den Lauf genommen.
Du sagst strukturiertes Training, aber das war noch nicht mit Coach?
Nein, überhaupt nicht. Also es war strukturiert insofern, dass ich mit dem Johnny und mit dem Hufi zwei super guten Freunden, die ich damals in meiner Studienzeit kennengelernt habe, die sind beim Team gefahren, beim Mandler-Team aus Trofeiach und beide sind Straßenrennen gefahren. Der Hufi und ich glaube der Johnny und auch der Shep, gemeinsame Freunde von uns, die haben dort auch Crossrennen gemacht im Winter und ich habe dann mit denen trainieren dürfen und sie haben mich mitgenommen und es war immer voll lustig und am Abend sind wir essen gegangen oder haben daheim was gekocht und dann noch ein Bier dazu getrunken oder mehrere und ich habe da einfach irgendwie gelernt, hey, es gibt Intervalltraining, es gibt K3-Training, man trainiert viel Grundlage im Winter und im Frühling kommen dann Intervalle dazu, heute macht man es ganz anders und dann musst du immer relativ viel essen in der Früh, damit du dann 6 Stunden Radl fahren kannst, ohne Essen. Das war immer das Ziel. Und wenn du das ausgehalten hast, 6 Stunden nichts essen, dann war das da ein Indiz dafür, dass dein Stoffwechsel sich verbessert und dass du mehr Fett verbrennst und weniger Kohlenhydrate brauchst, was heute auch irgendwie absolut nicht mehr so gemacht wird. Aber da habe ich quasi irgendwie Radlfahren gelernt mit Leuten, die in einem Team fahren und habe dort mittrainieren können, habe einfach Bücher dann gelesen und habe mir irgendwie selbst so meine Trainingsideen in einen, ja, ich sage mal, in einen rudimentären Trainingsplan irgendwie zusammengeschrieben. Händisch natürlich.
Natürlich händisch, ja. Ganz kurz noch vielleicht, kannst du dir erinnern, als du deinen ersten Radcomputer mit GPS gehabt hast?
Ja, das war auch mit der ersten Wattkurbel gemeinsam. Mit der SRM-Kurbel, die ich vom Rainer gekriegt habe, weil da habe ich auch dazu meinen ersten Garmin Edge gekriegt. Das war damals ein schweres, großes Gerät, das hat so einen Joystick in der Mitte gehabt. Also so einen kleinen Knüppel, wo man links, rechts, oben, unten steuern kann. Und das war natürlich irgendwie sinnvoll, das zu kombinieren. Ja, und da war dann erstmals auch GPS dabei und ich hab's total super gefunden, dass man jetzt seine Geschwindigkeit messen kann, ohne den Radumfang abmessen zu müssen vorher.
Also du hast bis dahin alles auf Millimeterpapier. Hast du jetzt rein theoretisch alles, was du seit 2011 gefahren bist, auf Garmin Connect und könntest du anschauen, was du 2011 gefahren bist?
Jein, seitdem ich die Wattkurbel habe, ist natürlich alles irgendwie durch die modernen Technologien irgendwo gespeichert. Also auf Training Peaks wahrscheinlich, weil das habe ich damals natürlich auch mit begonnen. Also 13 Jahre meines Radfahrerlebens sind jetzt auf Training Peaks, aber davor die Polar-Pulsuhr-Daten mit der Infrarotübertragung, ich glaube, das habe ich irgendwann einmal auf CD brennt zum Speichern. Ob ich das noch finde. Also ich habe meine händischen Aufzeichnungen.
Es gibt auch kein CD-Laufwerk mehr, was es lesen könnte.
Ich habe meine händischen Aufzeichnungen, das habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich mir dachte, okay, es ist komplett sinnlos. Wenn ich es eh mit Infrarot am Computer spielen kann, brauche ich es nicht doppelt aufschreiben. Und dann fehlen mir ein paar Jahre. Das heißt, wenn man oft hört, jemand hat in seinem Radlfahrerleben, weiß nicht, ein paar hunderttausend Kilometer gemacht, was auch immer, das Zeug kann ich nicht liefern, weil mir fehlt einfach das Polarloch irgendwie, da fehlen ein paar Jahre. Zwischen händisch und Training Peaks ist eine große Lücke.
Ja, bei mir beginnt es leider erst seit 2016 mit meinem ersten Garmin, dem 530. Der war schon verglichen mit den heutigen Geräten wirklich vergleichbar. Klein, leicht, langer Akku. Und von dem Zeitpunkt an eigentlich habe ich alles digital. Ich hoffe, das wird nicht irgendwann einmal unlesbar oder verschwinden. Aber genau.
Warum erzählen wir das heute eigentlich? Wir wollen jetzt ja nicht irgendwie, weil uns sonst nichts einfällt, nur in alten Anekdoten und alten Geschichten schwelgen von den guten alten Zeiten reden, sondern wir haben uns irgendwie schon was dabei überlegt, oder?
Ja, also natürlich, Nostalgie zieht. Ja, vor allem, wir sind jetzt auch in einem Alter, wo man immer nostalgischer wird. Und auch, wenn man sich die Zusammensetzung unserer Hörerschaft anschaut, gibt sicher viele, die den ganzen Only 90s Kids Know Memes relaten können. Aber eigentlich wollen wir damit sagen, dass wenn man sowas probieren möchte, wenn man sagt, man möchte ein Ultrarennen fahren, wenn man sagt, man möchte ein 24-Stunden-Rennen fahren, dass man dann nicht mit einem kompletten Kit von Rafa mit einem 10.000-Euro-Fahrrad und komplett durch und austrainiert am Start stehen musst. Es kann wirklich jeder machen. Es ist ein extrem niederschwelliger Sport. Die Community ist wirklich sehr welcoming, was ist jetzt das deutsche Wort? Also man wird wirklich angenommen, egal auf welchem Niveau man ist, egal wie alt man ist. Wir waren beide für die damalige Zeit recht jung, als wir begonnen haben. Inzwischen hat sie das verschoben.
Werbung. Flo, ich weiß, du bist ja einer der größten Tour de France-Fans und wir beide sind ja begeistert von der Join-Trainings-App. Weißt du, was da jetzt Neues, Cooles herausgekommen ist?
Ja, Join wird mit der Tour de Join die Tour de France begleiten. Das sind 4 fixe Workouts pro Woche in 3 verschiedenen Intensitäten. Kann man sich dann selbst aussuchen. Und die Workouts werden so die einzelnen Stages bei der Tour de France widerspiegeln. Das heißt, man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie schaut so eine Grand Tour aus. Und gleichzeitig wird man auch besser.
Ich bin echt schon gespannt, wie das funktionieren wird. Was es auch noch gibt, was super cool ist, ist die Sitzfleischgruppe bei Join und natürlich einfach die Funktionen, die wir alle schon kennen. Also Trainingsplan, der angepasst wird automatisch, wenn du mal doch keine Zeit hast oder wenn du mal mehr Zeit hast, wenn sich deine Prioritäten ändern, du kannst deine Ziele eintragen, welche Rennen du im Kalender hast, an welchen Tagen du Zeit hast und dann wird einfach für dich der Trainingsplan erstellt und passt sich immer deiner aktuellen Leistungsfähigkeit an.
Und nicht zu vergessen, die wöchentliche Laufeinheit oder zumindest die gelegentliche Laufeinheit.
Ja, aber bitte, den muss man nicht machen, das ist nur
eine
Option.
Die muss man nicht machen, aber Join gibt dir die Möglichkeit dazu.
Wenn ihr das testen möchtet, wenn ihr bei der Tour der Join dabei sein wollt, schaut auf join.cc/sitzfleisch. Dort findet ihr alle Infos und könnt das Ganze einen Monat völlig kostenlos testen.
Werbung Ende. Boom, das sind jetzt deutlich Jüngere am Start, aber damals waren wir so mit Anfang 20 vergleichsweise jung. Es wird auch immer weiblicher, gerade die unsupported Rennen. Also, was wir sagen wollen, nehmt euch ein Herz und macht es einfach. Denkt nicht so viel drüber nach, ob man die richtige Ausrüstung hat, ob man gut genug ist. Probiert es einfach aus. Gerade 24 Stunden Rennen auf kurzen Kursen. Man kommt immer wieder an Startziel vorbei. Es gibt dort auch Laben. Man muss nicht viel mitnehmen, viel mitbringen. Sich ein Fahrrad und inzwischen ein Helm. Helmpflicht ist.
Ja, mit Baseball-Cappy geht nicht mehr viel. Und das ist gut so. Also ich war 20 bei meinem ersten Versuch, Radl zu fahren. Dann habe ich ja bis 22 ein paar Radmarathons gemacht mit einem Stall-Mountainbike. Und meine erste Wattkurbel habe ich gekriegt mit 29 Jahren. Und es ist halt wirklich heute durch die sozialen Medien, durchs Internet, durch die Werbung, durch das, was Influencer präsentieren, vielleicht auch das, was wir erzählen. Ich meine, wir machen jetzt gerade das Gegenteil, aber wenn man andere Folgen hört, hört man halt, wie du das Three Peaks fährst oder ich das Transcontinental. Und da glaubt man halt, man muss wahnsinnig gut vorbereitet sein. Ein Transcontinental Race wird man nicht gewinnen, wenn man das erste Mal am Radl sitzt, aber das ist eben wirklich heute Erfolge zum Mut machen und man darf sich, glaube ich, für nichts zu peinlich sein. Und man soll sich nicht vergleichen mit den Top-Outfits und den perfekten Ausrüstungen von anderen, sondern einfach Radl fahren, weil es Spaß macht und weil es Freude macht und wenn man von A nach B kommt, wenn man schöne Erlebnisse hat, schöne Erfahrungen, coole Leute trifft und ja, man kann im Winter auf einem 2.000 Euro teuren Tax trainieren oder man kann auf einem rostigen alten Daum trainieren und dann ein Foto hochladen vom Display. Was ich übrigens, was mir jetzt noch einfällt, der Daum immer super gefunden habe, das Gerät war ausgelegt auf maximal 1000 Watt kannst du fahren, aber es war nicht rostfrei. Das war einfach irgendein Metall oder irgendein Eisen, das hat fürchterlich arg gerostet, wo ich mir denke, wenn ich ein Gerät baue, das 1000 Watt leistet, kann ich davon ausgehen, dass jemand, der vielleicht 1000 Watt fährt in einem Sprint, wahrscheinlich schwitzt. Und dann könnte man durchaus überlegen, das Gerät schweißresistent zu bauen. Das hat damals nicht funktioniert. Meiner ist quasi verrostet, bevor die Technik kaputt worden ist, also die Elektronik und so.
Den Daum im Hause Kraschitzer gibt's immer noch. Da sieht man dann auch, wie er genutzt wird. Der ist nicht durchgerostet.
Ja, dann habt ihr irgendwas nicht hundertprozentig ausgenutzt von den 1000 Watt Leistungspotenzial, die er hat. Aber ich glaube, wir können einfach dankbar sein, dass es heute so viele Möglichkeiten gibt. Wir können dankbar sein, dass man so einfach zu guten Trainingsplänen kommt. Wir haben heute gerade eine Trainings-App vorgestellt, wo man einfach wirklich als Einsteiger das ausprobieren kann. Und wir können wirklich dankbar sein, dass es so viele Möglichkeiten gibt, aber es ist trotzdem wichtig, daran zu denken, es ist nicht verpflichtend notwendig, überall Top-Ausrüstung zu haben.
Ganz genau. Und bevor wir jetzt die heutige Folge beenden, wir werden uns jetzt natürlich ganz genau anschauen, wie sich die Zahlen entwickeln von dieser Folge. Und wenn das gut ankommt und wir entsprechendes Feedback kriegen, dann werden wir vielleicht noch die ein oder andere Nostalgie-Folge einstreuen in Zukunft.
Lassen wir uns überraschen und verweisen vielleicht trotzdem drauf, dass die nächsten Folgen wieder andere Themen haben werden. Wir haben wieder Leute zu Gast, die super Geschichten haben. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe, ihr hört's wieder rein. Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schade drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber meinen Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht, das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her
extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich habe auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur. Und da gibt's immer wieder gutes Feedback. Also den Leuten taugt's einfach. Und deswegen hat Kiga uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben. Weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop. Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.